Deutschlandfunk, das war der Tag.
Heute mit Peter Sawicki. Schönen guten Abend. Eine neue Arbeitswoche steht bevor und Einzelhändler in Deutschland dürften sich wohl selten so darauf gefreut haben, denn sie können ab morgen wieder ihre Geschäfte öffnen. Das ist aber nur eine der wenigen Lockerungen, die es trotz der anhaltenden Corona-Pandemie gibt. Kritik gibt es daran weiterhin. Einigen geht es nicht weit genug, andere warnen vor Leichtsinn und vor zu früher Lockerung. Wir fassen das gleich zusammen. Der Zeitplan für die Grundrente scheint in der jetzigen Form nun doch auch offiziell zu wackeln. Auch darüber berichten wir. In Großbritannien werden Schutzkittel in Krankenhäusern knapp. Und wir erzählen, wie trotz Corona heute der Befreiung von Konzentrationslagern vor 75 Jahren erinnert wurde. Heute, viele in Deutschland hatten sich eine größere Lockerung der Corona-Beschränkungen gewünscht. Es gibt aber auch solche, die sagen, das sei generell noch viel zu früh. Und so ergibt sich eine Art Kompromiss. Ab morgen werden zum Beispiel erste Geschäfte im Einzelhandel wieder eröffnet. Aber nicht überall herrschen gleiche Bedingungen. Das unterscheidet sich durchaus von Bundesland zu Bundesland, womit heute in unserem Programm auch ein zentraler Akteur derzeit, NRW-Ministerpräsident Armin Laschet, konfrontiert wurde. Vivien Leue berichtet.
Bund und Länder dürften nicht durcheinanderlaufen wie ein Hühnerhaufen, sagte Bundeswirtschaftsminister Altmaier in einem Zeitungsinterview. Es sei nicht gut, sich gegenseitig mit Verschärfungen und Lockerungen zu überbieten. Tatsächlich herrscht wenige Tage nach dem Bund-Länder-Beschluss zu ersten Lockerungen in der Bevölkerung Verwirrung. Was ist nun erlaubt und was nicht? Klar ist, ab morgen öffnen erste Geschäfte wieder. Läden bis 800 Quadratmeter Verkaufsfläche, außerdem unabhängig ihrer Größe Buchläden, Fahrradgeschäfte und Autohändler. Doch da hören die Gemeinsamkeiten schon auf. In NRW dürfen außerdem Möbelhändler öffnen. In Berlin hatten die Buchläden nie zugemacht. In Rheinland-Pfalz, Hessen und dem Saarland schließen ab morgen auch größere Läden ihre Türen auf, wenn sie die Verkaufsfläche auf 800 Quadratmeter begrenzen. Das ist in anderen Bundesländern so noch nicht erlaubt. Vor allem die Warenhäuser kritisieren das und haben Klagen eingereicht. Zwei Oberverwaltungsgerichte in Berlin-Brandenburg und in Mecklenburg-Vorpommern haben entsprechende Eilanträge schon zurückgewiesen. Eine Klage vor dem Oberverwaltungsgericht in Nordrhein-Westfalen ist noch anhängig. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet zeigte im Interview der Woche im Deutschlandfunk Verständnis für solche Klagen.
Die Begrenzungen, die jetzt eingeführt worden sind, sind natürlich alle zu begründen. Daran nimmt man dann Anstoß, dann klagen Menschen vor Gerichten. Das ist auch völlig berechtigt, wenn Sie wissen, welche Grundrechte wir seit Wochen massiv einschränken, dass man darüber jeden Tag neu diskutieren muss.
So würden die Abwägungen, was unter welchen Umständen wann wieder erlaubt werden könnte, ständig neu gemacht.
Ich werde zum Beispiel in den nächsten Tagen die Frage von Gottesdiensten erneut erörtern, ein massiver Grundrechtseingriff, dass Religionen sich nicht mehr in Synagogen, in Kirchen zum Gebet treffen dürfen. Das muss jeden Tag immer neu angesichts der Lage überprüft werden.
Ähnlich äußerte sich auch die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer. Nach einer Telefonkonferenz mit den führenden Geistlichen des Landes habe man sich an diesem Wochenende darauf verständigt, dass die Kirchen und Religionsgemeinschaften nun Schutzkonzepte erarbeiten, mit denen Gottesdienste wieder möglich sein sollen. Ein Entschluss könnte dann Ende April fallen. Ab morgen geht in einigen Bundesländern außerdem die Schule wieder los. In Berlin und Brandenburg werden Abiturprüfungen geschrieben. Auch in Sachsen machen die Schulen wieder auf. In NRW dürfen Abiturienten ab Mitte der Woche freiwillig wieder zu Prüfungsvorbereitungen in die Schule. Andere Abschlussjahrgänge folgen. Die meisten Bundesländer starten allerdings erst am 4. Mai mit dem Unterricht. Als letztes Bundesland wird Bayern am 11. Mai die Schulen wieder sukzessive öffnen.
Vivien Leue berichtete, der Einzelhandel darf wieder öffnen. Für die Gastronomie herrschen vorerst die gleichen Einschränkungen, was in der Branche naturgemäß wenig Begeisterung auslöst. Neue Finanzhilfen sind bereits im Gespräch. Jetzt gibt es einen Vorstoß der CSU, der aber auch skeptisch gesehen wird. Anita Fünfinger.
Es gibt einen Leitspruch in der Gastronomie. Geld machst du mit Getränken, nicht mit Essen, egal wie gut oder schlecht du kochst. Bier und Limo gibt es aber gerade nicht in den Kneipen. Im Restaurant bleiben die Weinflaschen in den Kellern. Manche Gastronomen halten sich damit über Wasser, Essen zum Mitnehmen zu verkaufen. Das deckt oft nicht mal die Unkosten. Die CSU ist daher vorgeprescht. In den sozialen Medien starteten die Christsozialen eine Kampagne. Generalsekretär Markus Blume wirbt für eine Mehrwertsteuersenkung.
Wir wollen uns dafür einsetzen auf Bundesebene, dass wir den Mehrwertsteuersatz Umsatz auf gastronomische Leistungen senken, von 19% auf 7%. Für diese Kampagne, für diese Leistung brauchen wir eure Unterstützung, brauchen wir euren Rückenwind. Deswegen macht mit bei unserer Kampagne Gastronomie retten, Mehrwertsteuer senken.
Allerdings kommt die CSU-Kampagne nur so halbwegs gut an. Wirtschaftsminister Altmaier von der CDU nennt sie einen Vorschlag, den man diskutieren könnte, führt aber nicht mehr dazu aus. Klare Ablehnung kommt aus dem Hohen Norden. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther erteilt den bayerischen Plänen in der ARD eine Absage.
Ich denke, wir sollten uns im Moment eher darauf konzentrieren, jetzt kurzfristig auch Hilfestellungen zu leisten. Ich denke, wir dürfen auch nicht zu viel in diesen Zeiten versprechen, dass wir auf der einen Seite jetzt viele Hilfen zahlen und am anderen Ende dann sagen, dass ganz viele Steuersenkungen danach kommen. Wir werden das, was wir im Moment machen, auch bezahlen müssen.
Der SPD-Fraktionschef im Bundestag, Rolf Mützenich, will auf den Vorschlag erst gar nicht eingehen. Unterstützung für die Gastronomie ja, aber nicht mit dem CSU-Vorschlag, lautet seine Botschaft in der ARD.
Das wird erstmal nicht der entscheidende Schlüssel sein. Der Bundesfinanzminister hat heute angekündigt, dass es möglicherweise zu weiteren finanziellen Unterstützungen genau für diesen Bereich kommt. Ich glaube, das wird auch gefragt.
Darüber wird sich die Bundesregierung im Koalitionsausschuss in dieser Woche unterhalten. Vielleicht geht es dann auch darum, wann Restaurants und Hotels überhaupt wieder öffnen können. Bayerns Ministerpräsident Söder nennt Pfingsten als mögliches Datum. Und wohin fahren die Deutschen im Sommer dann in den Urlaub? Italien, Spanien und Frankreich könnten schlichtweg als Urlaubsländer ausfallen. Also tummeln sich alle Deutschen an Nord- und Ostsee im Wasser? Im Bundesland von Ministerpräsident Daniel Günther, Schleswig-Holstein, gibt es beide Gewässer. Angst vor Millionen Touristen hat er nicht. Wenn die Deutschen im Inland Urlaub machen, könnte das auch eine Chance für den Tourismus sein.
Eigentlich ist die Grundrente in der Bundesregierung längst beschlossene Sache. Ab 1. Januar 2021 soll sie kommen. Die Corona-Pandemie hat den Zeitplan aber etwas ins Wackeln gebracht. Und das scheint jetzt auch der Arbeitsminister einzugestehen, der jetzt nun doch eine verspätete und dann rückwirkende Auszahlung ins Spiel bringt. Dazu Gudula Geuter.
Es sei eine Alternative, in der man denke, betont Arbeits- und Sozialminister Hubertus Heil in den ARD-Tagesthemen. Die Grundrente solle kommen zum 1. Januar, möglicherweise aber gestaffelt ausgezahlt werden.
In der technischen Umsetzung muss man gucken, ob man beispielsweise, wenn wir das zum 1. Januar nicht schaffen, zum 1. Januar trotzdem das Gesetz in Kraft tritt und möglicherweise rückwirkend auch auszahlt, sodass jeder ab 1. Januar auch den Anspruch hat.
Der SPD-Politiker bestätigte damit einen früheren Bericht der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Schon seit Monaten warnt die Deutsche Rentenversicherung, dass der Zeitplan für die Umsetzung zu eng sei. Inzwischen kommen zusätzliche Belastungen auf die Verwaltung hinzu. Gerade erst hatte ein Behördensprecher erklärt, Corona-bedingt arbeite ein Großteil der Mitarbeiter im Homeoffice. Die Umsetzung werde dadurch noch schwieriger. Nach dem Plan B, von dem Heil nun spricht, würden nur Neurentner mit Anspruch auf die Grundrente diese direkt ausgezahlt bekommen, Bestandsrentner später mit Rückwirkung zum 1.1. zum Zug kommen.
Das hat es bei der Mütterrente auch schon mal gegeben.
Verteidigt Heil die Idee. Nach dem Willen der Koalition soll die Grundrente rund 1,3 Millionen Menschen zugutekommen. Voraussetzung sind neben dem geringen regulären Rentenanspruch 33 Beitragsjahre, zu denen auch Zeiten der Kindererziehung und Pflege gerechnet werden.
Ich glaube, das ist zu stemmen.
So die Einschätzung des Ministers zu den Milliardenkosten.
Es geht ja gerade um die Menschen, die jetzt sehr gefordert sind, die als Alltagshelden auch bezeichnet werden. Es geht um Kassiererinnen, es geht um Lagerarbeiter, es geht um Altenpflegehelferinnen, die trotz eines Lebens voller Arbeit am Ende bisher nicht mehr haben als ein bisschen die Grundsicherung. Die haben mehr verdient, deshalb wollen wir die Grundrente auch einführen.
Angesichts der Haushaltsbelastungen durch die Corona-Folgen hatten Unionspolitiker das in weiten Teilen der Partei ohnehin ungeliebte Projekt wieder offen in Frage gestellt. Wir sollten uns ehrlich machen, die Grundrente wird bis auf Weiteres nicht kommen, hatte Unionsfraktionsvize Carsten Linnemann gegenüber dem Spiegel erklärt. Man solle frühestens nach Ende der Corona-Krise wieder darüber diskutieren. Sein CDU-Parteifreund, der Sozialexperte Peter Weiß, hatte ebenfalls gefordert, die Grundrente zu überdenken. Und der Arbeitsexperte Karl Wittecker hatte eine Verschiebung um ein Jahr auf Januar 2022 angeregt.
Wir haben ja lange verhandelt und alle, die in der Union was zu sagen haben, in der SPD auch, sind daran, dass wir die Grundrente durchsetzen miteinander.
Antwortet Hubertus Heil. Derweil erneuert auch die FDP ihre Kritik. Altersarmut werde nicht wirksam bekämpft, moniert der Sozialpolitiker Johannes Vogel. Er verweist dabei auch auf ein Gutachten, das der langjährige Geschäftsführer der Rentenversicherung, Franz Ruhland, für den Lobbyverband Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft erstellt hat. Demnach soll die Grundrente gegen den Gleichheitssatz des Grundgesetzes verstoßen. Sie würde dazu führen, schreibt er, dass Versicherte trotz gleicher Beitragsleistung unterschiedlich hohe Renten oder trotz unterschiedlicher Beitragsleistung gleich hohe Altersbezüge bekämen. Begünstigt würden vor allem Personen, die Teilzeit beschäftigt waren. Nach dem Willen der SPD soll das Projekt in der kommenden Woche in erster Lesung im Bundestag beraten werden.
Der Bericht aus unserem Hauptstadtstudio von Gudula Geuter. Boris Johnson, der britische Premierminister, ist nach seiner Covid-19-Erkrankung auf dem Weg der Besserung. Von seinem Land kann man das nicht behaupten. Die Zahlen der Infizierten und Verstorbenen steigen immer noch zügig. Außerdem wird immer klarer, wie unterversorgt das Gesundheitssystem NHS seit Jahren ist. Sogar einfache Schutzkleidung für medizinisches Personal geht jetzt schon zur Neige. Aus London berichtet Thomas Spickhofen.
Erst fehlten die Intensivbetten und die Beatmungsgeräte. Dann stellte Großbritannien fest, wir testen zu wenig. Und jetzt wird klar, es gibt viel zu wenig Schutzmaterial in den Krankenhäusern, viel zu wenige Masken und Kittel. 84 Tonnen Equipment aus der Türkei sind gerade unterwegs, verspricht Wohnungsbauminister Robert Jenrick. Heute, am Sonntag, sollen sie ankommen, darunter 400.000 Kittel.
We are trying to do everything we can to get the equipment that we need.
Wir tun alles, was wir können, um die Ausrüstung zu bekommen, die wir brauchen. Auf dem internationalen Markt ist die Nachfrage im Moment einfach sehr groß. Und manchmal hält das Material auch nicht unseren Anforderungen stand. Aber wir kommen da voran.
But we are making progress there.
Heute Nachmittag hat ein Regierungssprecher allerdings bestätigt, die Lieferung verspätet sich. Kommt hoffentlich in den nächsten Tagen, heißt es. Davon abgesehen reichen 400.000 Einmalkittel gerade einmal für 3 oder 4 Tage, sagen Experten. Sie warnen davor, dass die Vorräte an Masken und Kitteln bald ganz zur Neige gehen könnten. Die Regierung hat deshalb ihren Rat für den Umgang mit Kitteln geändert. Man könne Ganzkörperkittel zum Beispiel nur noch bei Operationen oder in Situationen mit sehr hohem Ansteckungsrisiko verwenden, heißt es da. Oder Kittel einmal durchwaschen, wenn sie sich dafür eignen. So richtig beruhigend findet das Krankenhauspersonal das nicht. Ich weiß nicht, was mich bei der nächsten Schicht erwartet, sagt Nick Guntupalli, der als Arzt in der Universitätsklinik von Milton Keynes arbeitet. Wir machen uns Sorgen, was wohl da sein wird und was nicht. Wir müssen unseren Job machen und es wäre gut, wenn wir angemessen geschützt werden. Wieder einmal wirkt die britische Regierung so, als könne sie mit dem Tempo und der Dimension der Aufgabe kaum Schritt halten. Das Vertrauen des medizinischen Personals in die Regierung, dass sie die Probleme löst, schwindet, sagt Oppositionspolitiker Justin Meadows aus dem Schattenkabinett von Labour. Das ist es, was wir seit Wochen von Krankenschwestern und Ärzten hören, dass die Regeln aufgeweicht werden, damit man mit dem Equipment hinkommt. Und das ist schlimm. Die Leute, die da an vorderster Front arbeiten, müssen darauf vertrauen können, dass der Rat, den sie von der Regierung bekommen, in ihrem besten Interesse ist. Immerhin kann die britische Regierung darauf verweisen, dass es ihr gelungen ist, den vorhergesagten Notstand bei den Intensivbetten und Beatmungsgeräten vermieden zu haben, bisher jedenfalls. Doch bei der Schutzkleidung kann Minister Robert Jenkins erst einmal wieder nur um Geduld bitten.
I completely accept that this is extremely challenging.
Ich gestehe vollkommen, dass das eine riesige Herausforderung ist. Kittel und bestimmte Masken sind im Moment zu wenige da. Und das muss für die Leute, die in den Kliniken arbeiten, sehr besorgniserregend sein. Ich kann nur versichern, dass wir alles tun, was wir können, um das zu korrigieren und ihnen die Ausrüstung zu geben, die sie brauchen.
To correct this issue and to get them the equipment that they need.
Die britische Regierung will nun verstärkt einheimische Unternehmen zur Produktion des Equipments ermuntern, um weniger von Importen abhängig zu sein.
Auf Konzerte muss man ja derzeit verzichten, jedenfalls im Stadion oder im Club oder anderswo. Im Internet konnten Musikfans vergangene Nacht da aber in den Genuss von Live-Musik kommen. Und da gab es sogar auf einmal Weltstars wie die Rolling Stones, Paul McCartney oder Lady Gaga zu sehen. Im Rahmen eines Benefizkonzerts anlässlich der Corona-Krise. Und einen Blick in die Wohnzimmer der Musiker gab es gleich mit dazu. Katharina Wilhelm hat zugeschaut.
Smile, though your heart is breaking. Smile, even though it's aching.
Statt Scheinwerferlicht gab es Stehlampen im Hintergrund und statt eines Publikums und Beifall Einblicke in die Wohnzimmereinrichtung der großen Musikstars dieser Welt. Mitorganisiert hatte das Benefizkonzert Popstar Lady Gaga, die gleich zu Anfang sagte, dass sie den Ärzten und dem Pflegepersonal danke und an alle denke, die nun zu Hause säßen und sich fragten, wann dies alles wieder anders wird.
Ich höre so viel über all of the medical workers that are putting their lives at risk for us right now. And I'm also thinking of all of you that are at home who are wondering when this is all going to be different.
Und sie startete mit dem Charlie Chaplin Lied Smile. Bei dem zweistündigen Event gaben sich Musiker, Politiker und Schauspieler die virtuelle Klinke in die Hand. Aus Wohnzimmern, Gärten, Balkonen oder Musikstudios kamen Videobotschaften, unter anderem von Stevie Wonder, Taylor Swift, Elton John oder den Rolling Stones, die sich alle einzeln per Video zusammenschalteten. Die Late-Night-Show-Moderatoren Jimmy Kimmel, Stephen Colbert und Jimmy Fallon führten durch das Konzert. Für die Übertragung hatten sich drei große TV-Netzwerke zusammengetan. Außerdem war das Konzert auf Streaming-Plattformen von Facebook, Twitter, YouTube und Amazon zu sehen. Das Konzept stammt von Chris Martin. Der Sänger der Band Coldplay hatte bereits in den vergangenen Monaten auf Instagram Mini-Konzerte gegeben. Offenbar waren viele Stars dem Aufruf gefolgt. Klassik-Pop und Rockstars aus allen Teilen der Welt hatten sich zugeschaltet. Die Boyband Super M aus Südkorea, genauso wie Grammy-Überfliegerin Billie Eilish aus Los Angeles. Doch es ging nicht nur um die Musik. Popsängerin Beyoncé Knowles erinnerte zum Beispiel daran, dass in den USA vor allem Afroamerikaner von Covid-19 betroffen seien.
This virus is killing black people at an alarmingly high rate here in America.
In Einspielern wurde immer wieder denjenigen gedankt, die nicht immer zu Hause bleiben könnten. Pflegepersonal, Ärzte, Briefträger und Supermarktmitarbeiter. Auch UN-Generalsekretär Antonio Guterres schaltete sich dazu.
Tonight, through the universal language of music.
Durch die universelle Sprache der Musik danken wir den medizinischen Arbeitern. Wir werden dieses Virus bekämpfen und eine fairere Welt schaffen, als Weltbürger und als Vereinte Nationen.
And rebuild a fairer world. As united global citizens and united nations.
Die Spenden, die der Weltgesundheitsorganisation WHO zugutekommen, sind bereits eingesammelt. An dem Abend verkündete Moderator Jimmy Kimmel, dass bereits 50 Millionen Dollar zusammengekommen sind. Das Geld fließt in einen Solidaritätsfonds der WHO, zum Kauf etwa von Schutzausrüstungen und Tests. US-Präsident Donald Trump hatte erst am Dienstag den Stopp der US-Zahlungen an die WHO verkündet. Er warf der UN-Organisation unter anderem Missmanagement und Einseitigkeit zugunsten Chinas vor. Solche Streitigkeiten kamen bei dem Event allerdings nicht zur Sprache. Im Vordergrund stand vor allem die Ablenkung. Für die hatten die Veranstalter ausreichend gesorgt. Bereits vor dem Hauptkonzert hatte es einen 6-stündigen Livestream gegeben, dem ebenfalls zahlreiche Musiker Songs eingespielt hatten. Unter anderem auch mit der Band Milky Chance aus Kassel, die als einzige deutsche Band mit dabei war.
Das Jahr 2020 ist auch ein Jahr der Erinnerung an die Endphase des Zweiten Weltkriegs. Heute wurde an die Befreiung mehrerer Konzentrationslager vor 75 Jahren erinnert, darunter Bergen-Belsen. Die Gedenkfeier in Niedersachsen fiel wegen der Corona-Pandemie deutlich kleiner aus. Vieles fand virtuell statt. Alexander Budde berichtet.
Anita Lasker-Wallfisch sitzt in ihrem Garten in London. Die Rede, die sie eigentlich auf der Gedenkveranstaltung halten wollte, spricht die 94-Jährige in eine Kamera. Salmon Wallfisch, ihr Enkel, hat die Videobotschaft aus sicherer Distanz aufgenommen.
Unsere Befreier hatten keine Ahnung, was sie vorfinden würden. So etwas wie Belsen hatte noch niemand gesehen.
Anita Lasker-Wallfisch hatte die Mordfabrik Auschwitz überlebt, als der Exodus vom Osten nach dem Westen begann. 3000 Menschen eingepfercht in Viehwaggons, darunter auch die junge Cellistin aus dem Häftlingsorchester von Birkenau. Im November 1944 erreichte der Transport das Konzentrationslager Bergen-Belsen.
Wir wurden in riesige Zelte getrieben. Es goss in Strömen. Die Zelte waren dem Wetter nicht gewachsen und mitten in der Nacht fielen sie zusammen. Es ist unglaublich, was der menschliche Körper alles aushalten kann.
1943 auf dem Gelände eines bereits existierenden Lagers für belgische, französische und sowjetische Kriegsgefangene errichtet, war Bergen-Belsen zunächst als sogenanntes Austauschlager gedacht. Insgesamt rund 15.000 jüdische Häftlinge hielt die SS dort als Geiseln fest. Erweitert um das Zeltlager für weibliche KZ-Häftlinge und ein Männerlager wurde Belsen in den letzten Kriegsmonaten zum Ziel von Todesmärschen. Folter und Prügelstrafen, Hunger und Seuchen, mit der Evakuierung der frontnahen Lager potenzierte sich das Massensterben. Aus aller Welt wollten 500 Überlebende, Angehörige, Freunde anreisen. Doch Jens Christian Wagner musste das Besuchsprogramm absagen. Der Geschäftsführer der Stiftung Niedersächsische Gedenkstätten versucht aus der Not eine Tugend zu machen.
Wir sagen immer, Gedenken braucht Wissen. Und das können wir natürlich mit digitalen Formaten sehr viel besser machen als mit einer Präsenzgedenkveranstaltung.
Aber auch die gibt es. Verneigung vor den Toten in Belsen. Übertragen im Internet.
Es ist eine solche unglaubliche Grausamkeit gewesen in Verbindung mit ganz viel Sadismus, aber auch mit geradezu industrieller Perfektion, wie Menschen umgebracht werden können. Das macht einen immer wieder sprachlos. Und ich verstehe schon, warum viele Menschen einfach davon gar nichts mehr hören wollen. Das ist ja auch so ein Schutzreflex.
Einen Schlusspunkt kann es aber nicht geben, sagt Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil in einem vorab aufgezeichneten Gespräch mit dem Deutschlandfunk. Denn im Gedenken vergewissern wir uns dessen, wofür wir heute stehen und was uns wichtig ist, sagt Weil. Auf der Website der Stiftung sind nun Filme zu den zentralen Erinnerungsorten abrufbar. Noch 5 weitere Jahre beheimatete das sogenannte Displaced Person Camp rund 50.000 Menschen, die kein Zuhause mehr hatten. Es gab einen Bürgermeister, eigene Hospitäler und Schulen. Und die Lagerzeitung Unsere Stimme, daran erinnert der Landesvorsitzende der jüdischen Gemeinden Michael Fürst.
Die Zeitung des DP-Camps Unsere Stimme war das Organ der Juden in Deutschland. Wir haben wieder eine Stimme. Unsere jüdische Stimme wird wieder gehört.
Anita Lasker-Wallfisch hat in den späten 80er Jahren ihren Eid gebrochen, nie wieder einen Fuß auf deutschem Boden zu setzen. Die Mitbegründerin des English Chamber Orchestra sitzt auf Podien, sucht die Begegnung und spricht Tacheles.
Trotz der beeindruckendsten Gedenkfeier läuft es parallel mit Überfällen an Menschen jüdischer Abstammung.
Ihr Rat an die Jugend für eine Zeit nach der Corona-Pandemie?
Sprecht miteinander. Ladet euch in eure Häuser ein. Erklärt euch eure verschiedenen Feiertage. Und ihr werdet finden, dass ihr viel mehr gemeinsam habt, als euch trennt.
Ein Bericht von Alexander Budde und Anneke Schäfer schaut für uns noch, was in den Kommentarspalten der Zeitungen morgen stehen wird.
Da geht es unter anderem um die ersten Lockerungen der Beschränkungen in der Coronavirus-Krise und die Stuttgarter Nachrichten finden, dieser Montag ist ein guter Tag. Ein Tag des vorsichtigen Trittfassens, ein Tag der Zuversicht. Die Politik weiß, dass sie damit Hoffnungen und Erwartungen weckt, auch falsche. Deshalb muss schon bald ein klarer Fahrplan für weitere Lockerungen folgen, für Hotels und Gaststätten, für Kitas, Schulen und Kirchen. Aber ein Anfang ist gemacht. Warum sich nicht einfach mal drüber freuen? Die neue Osnabrücker Zeitung warnt vor Übermut. Es gab sofort die ersten Knallerangebote im Internet, als klar war, dass an diesem Montag mehr oder minder wieder regulärer Einzelhandel würde stattfinden dürfen. Das ist eine große Erleichterung für diejenigen, deren Existenz davon abhängt. Gerade deswegen ist nun aber auch die Vernunft der Verbraucher gefragt. Ein Run auf die Ladenzeilen wäre nämlich völlig kontraproduktiv. Die neuen Freiheiten sind mit Ab- und mit Anstand zu genießen. In Geschäften sollten die Menschen Masken tragen, empfiehlt die Bundesregierung. Eine Pflicht wird diskutiert, auch in der Mitteldeutschen Zeitung aus Halle. Nase und Mund zu bedecken, ob mit Maske, Schal oder Halstuch, ist zumutbar und sinnvoll. Denn es gibt kein Land auf der Erde, das das öffentliche Leben in der Corona-Pandemie gelockert hätte, ohne eine Maskenpflicht einzuführen. Masken tragen bedeutet in der heutigen Zeit Freiheit und Solidarität. Auch wenn Geschäfte wieder öffnen, Kitas und Schulen bleiben größtenteils noch geschlossen. Die Interessen der Kleinsten werden übersehen, kritisiert die Märkische Oder-Zeitung. Denn auch für Kinder ist es alles andere als banal, wenn sie auf den Kontakt mit ihresgleichen verzichten müssen. Bei den Senioren gab es einen Aufschrei, als die Idee aufkam, sie zu ihrer Sicherheit zu Hause zu isolieren. Bei den Jüngsten bleibt er aus. Vielleicht war die Debatte, ob Kinderrechte ins Grundgesetz sollen, vor der Krise doch nicht so verkehrt. Kommentiert wird auch, dass die ersten unbegleiteten Minderjährigen aus griechischen Flüchtlingslagern nach Deutschland geholt wurden. Die westfälischen Nachrichten aus Münster schreiben: Nun sind endlich die ersten Kinder in Deutschland angekommen. Luxemburg musste appellierend vorangehen. Gerade von den C-Parteien dürfte man ein energisches Eintreten für unteilbare Menschenrechte und Menschenwürde erwarten. Nicht allein von SPD, Grünen und Linken. 47 von etwa 40.000 Menschen in den griechischen Insellagern sind nach Deutschland gekommen, betont die Frankfurter Rundschau. So erfreulich die Rettungsaktion ist, so gnadenlos zeigt sie doch auf, dass Europa die Dimension seiner Probleme nicht verstanden hat. Es gibt in Deutschland genügend Orte, die sich bereit erklärt haben, diesen Menschen Sicherheit zu bieten. Also holt sie her. Alle.